Thomas.
Servus, Thomas. Und wir gingen beide so, dass wir uns vielleicht vorab gleich bei den Zuhörern entschuldigen. Wir versuchen nicht, wie besonders skrupellose Filmschufte zu klingen, obwohl das ein Nebeneffekt ist. Wir sind ganz normal verkühlt, beide.
Ja, wobei ich ja nie Filmschuft sein möchte. Also, wenn ich mich heute in der Früh selber gehört habe, habe ich gedacht, oh ja, Chris Isaac, Baby, you did a bad, bad thing.
Das ist die Frage, ob du wirklich so sauber intonierst mit der Stimme. Ich glaube, Filmbösewicht ist leichter, da brauchst du nur irgendwie so halblaut sagen, wir müssen unseren teuflischen Plan endlich durchsetzen und wir lassen uns das nicht durchkreuzen. So, irgend so ein Scheiß.
Ja, genau. Es wäre eine Chance und es ist jedenfalls nicht der Podcast mit Chris Isaac und dem Spätmalum Brando, sondern es ist Thomas Maurer und Thomas Tschick, die Sie in dieser Woche wieder durch das Nachrichtenkompendium führen. Und Sie wissen, wir bemühen uns da immer reinzugehen und das höchst Aktuelle zu haben. Schauen wir mal, ob wir in dieser Woche vielleicht noch von der Aktualität während der Aufnahme überholt werden. Es könnte ja so sehen, ein bisschen was tun, würde ich jetzt mal behaupten, oder?
Zumindest in der, ich sage einmal, in Österreich vielleicht gerade Causa Prima global verspült sie ist.
Das könnte sein. Aber ich würde sagen, starten wir mal rein in die Themen, damit wir überhaupt einmal wissen, beziehungsweise die Leute dann auch wissen, wer überhaupt gemeint ist und wofür wir da überhaupt die ganze Zeit jetzt schon so ein bisschen um einen heißen Tee mit Honig herumreden. Die lasse ich drin.
Wir können dann überhaupt vielleicht die rausgeschnittenen Huster, Räusperer und Schnäuzer für Interessierte separat als Bonusmaterial zur Verfügung stellen.
Austria in a nutshell.
Ich sage manchmal in bösartiger Absicht, Thomas Maurer ist so etwas wie der Harald Mahrer des österreichischen Kabarets. Er war bei Die Vier, da ist bei Die Staatskünstler, er ist solo unterwegs, er macht natürlich auch diesen Podcast, er hat schon Bücher geschrieben, hat Gastauftritte in ganz fantastischen Rollen gehabt und der Einzige, der in Österreich noch so viel Rollen ausfüllt, ist besagter Harald Mahrer, Präsident der Kammer des Schreckens, wie der Falter in dieser Woche sehr treffend getitelt hat, muss ich jetzt mal sagen.
Und es war eher sarkastisch als zynisch. Ich bin ein großer Verfechter des Unterschieds zwischen Sarkasmus und Zynismus.
Also. Ja, das finde ich grundsätzlich gut, weil zynisch sein, ja, macht er irgendwann mal das Herz kalt. Das soll es nicht sein.
Ja, Zynismus ist, wenn du irgendwie, ich weiß nicht, von einem untergegangenen Flüchtlingsschiff hörst und sagst, na und, selber schuld. Und Sarkasmus ist, wenn du diese Haltung gallig kommentierst.
Gallig ist ein schönes Stichwort, das kannst du später noch einmal aufnehmen. Es könnte jetzt nämlich jedenfalls der Fall eintreten, dass Harald Mahrer seine, sage ich jetzt mal, am meisten Outstanding-Position demnächst nicht mehr innehaben könnte und bald nicht mehr Präsident der Wirtschaftskammer Österreich ist. Musste ganz fettes Shoutout an die Kolleginnen und Kollegen vom Kurier machen. Die haben bereits 2017 erkannt, dass das jetzt eine Pensionsverweildauer für den Harald Mahrer sein wird. Sie schrieben damals ein Porträt über ihn. Vorgänger Christoph Leitl wird bei der Amtsübergabe 18 Jahre lang an der Spitze der WKO gestanden sein. Vorvorgänger Rudolf Salinger sogar 26 Jahre. Ob der 44-jährige Mahrer den Job ebenfalls bis zur politischen Rente machen wird, weiß nicht einmal er selbst.
Ja, ich glaube, er wird dann noch als quirlig bezeichnet, was auch nicht, sagen wir, meine erste Assoziation zu Harald Mahrer gewesen wäre. Aber ja, vielleicht tut sich da tatsächlich ein Epochenbruch auf. Also es hat ja der damals noch sehr geschätzte, auch von Christoph Leitl sehr geschätzte Wladimir Putin bei einem Besuch noch über den Langzeitpräsidenten den gar nicht so schlechten Scherz gemacht. Ist Diktatur, aber gute Diktatur. Und da scheint ein bisschen was ins Bröckeln gekommen zu sein.
Wobei, ich finde ja, das, was ins Bröckeln gerät, da gibt es dann auch wieder ein paar Bilderstürmer, die mir ein bisschen zu weit gehen. Weil grundsätzlich finde ich ja dieses System einer Sozialpartnerschaft, das uns in Österreich so weit gebracht hat, dass du halt die geringsten Streikquoten über Jahrzehnte gehabt hast, hat schon auch seinen Sinn gehabt. Und gerade in einer Phase, wo alle Menschen immer mehr auf ihren Eigensinn achten, finde ich so etwas wie eine Institution, die sich bis zu einem gewissen Grad zum Konsens verpflichtet, per Definition nicht falsch, dass die in sich dann ein paar Punkte, sagen wir jetzt mal so, leistet oder eben auch es Minderleister gibt, die mitgefüttert werden. Ja, ist leider so. Aber grundsätzlich jetzt die WKO als Gesamtes neu gründen, neu schaffen, was man da ab und zu mal auch wieder hört. Also sind das keine qualifizierten Einwürfe, muss man auch dazu sagen. Aber das finde ich geht dann doch ein bisschen zu weit.
Naja, also erstens wäre es gar nicht so leicht, weil ja, glaube ich, die Kammervertretung im Verfassungsrang steht. Also man müsste eine Zweidrittelmehrheit im Parlament dafür finden, die sicher derzeit eher nein. Aber es würde sich vielleicht ein interner Umbau in den Institutionen war wahrscheinlich gar nicht so eine blöde Idee. Also ich bin mit beiden nicht allzu vertraut, weil ich als Künstler, ich bin zwar quasi ein Personenunternehmen, aber als Künstler muss ich nicht bei der Wirtschaftskammer sein. Aber ich kenne doch viele Menschen, die Unternehmer sind oder anders wie selbstständig. Und ich muss sagen, während ich von Leuten, die in Angestelltenverhältnissen leben, durchaus immer wieder mal Positives über die AK höre, habe ich, glaube ich, noch nie von irgendjemandem, der in der Wirtschaftskammer Mitglied ist, gehört, das ist eigentlich ganz gut oder die haben irgendwie ein Service. Also das mag anekdotische Evidenz sein, aber ich glaube, wenn der Unmut jetzt einmal losbricht, ich glaube, ganz viele Leute, die da halt einzahlen, haben das halt so hingenommen. Aber wenn sich der Unmut einmal artikuliert, könnte es sein, dass es vielleicht sogar in der Partei, also es ist ein bisschen eine ÖVP-Organisation, aber auch das könnte sich ja ändern, weil auch diese ÖVP-Dominanz, die ja sozusagen im Nationalrat nicht mehr gegeben ist, schon auch einem wirklich sehr, sehr elaborierten Wahlrecht ganz stark verdankt. Und das ist so kompliziert, dass eigentlich praktisch niemand versteht, was auch relativ niedrige Wahlbeteiligung sicherstellt. Vielleicht tut sich auf all diesen Ebenen was, dann könnte man tatsächlich von sowas wie einer Demokratisierung bei, also wie hat Erwin Bröll hat immer gesagt, das Gute bewahren, damit die Zukunft, also so irgendwie, alles muss sich ändern, damit das Gute bleibt. Wie ist es eigentlich aus dem der Leopard von Lampedusa?
Wobei ich möchte sagen, so komplex ist eigentlich das Wirtschaftskammerwahlrecht gar nicht. Du wählst aus ganz unterer Ebene und dann ist es so wie in einer Pyramide aufgebaut, dass man halt dann nachher die nächste höhere Ebene wählt und dann wählen die wieder die nächste höhere Ebene. Und so schaffst du es halt sukzessive überall dort, wo es vielleicht andere Fraktionen geben hat, die ein bisschen an Einfluss gewonnen haben, halt immer auszuschließen, weil im Endeffekt jetzt immer eine schwarze Mehrheit geben, beziehungsweise es gibt ja auch dieses sehr interessante System der Friedenswahlen in den Bereichen Banken und Industrie, die sagen, wir wollen nicht, wir sagen einfach, wer es ist.
Heißt Friedenswahl, das gefällt mir aber sehr gut.
Ja, die sagen
wenn man
halt,
nicht wählt, ist es eine Friedenswahl.
Naja, also ich glaube, die österreichischen Banken sind sich schon grosso modo einig darüber, was sie der Politik vermitteln wollen, was ihre Interessensvertretung nach außen machen soll. Da geht es um logistische Rahmen zum Beispiel, wo man ein bisschen Kraft reinsetzen sollte. Da verstehe ich, dass die jetzt sich nicht in Eitelkeit ergehen werden, weil im Endeffekt geht es da um viel zu viel Geld, das wissen alle Beteiligten, als dass sie da jetzt wirklich noch sagen könnten, ja, aber ich bin ja von der Hausnummer Erste Bank und du bist von Raiffeisen und deswegen müssen wir uns jetzt da matchen. Die matchen sich eh schon um Kunden und gleichermaßen, glaube ich, haben sie gemeinsame Ziele von Glaubwürdigkeit bis rechtliche Rahmen. Also da ist es eben nicht so, dass gewählt wird und der Rest, ja, ist so ein bisschen, wie soll man sagen, nicht ganz ein Kurienwahlsystem, weil das ist wieder was anderes, aber es ist halt ein Verfahren, das schließt alle aus und am Ende kooptieren es dann halt ab und zu mal an von die Roten oder von die Blauen auch noch so irgendwie ins Präsidium rein, damit sie sagen, ja, einen soll's haben. Einer von denen hört uns übrigens sehr gern. Herzliche Grüße an der Stelle an Bernd Hinteregger, den Vizepräsident der Wirtschaftskammer von den Roten. Der hat mir das unlängst mal erzählt. Freut mich sehr gern, dass er das hört. Also ich hoffe auch nach der Episode noch.
Also du glaubst, bleibt dabei, dass die Wirtschaftskammer, um ein berühmtes Wort Henry Fords über sein Erfolgsmodell Model T, den ersten Massenwagen, der hat gesagt, sie können den Model T in jeder Farbe haben, solange es schwarz ist.
Endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine?
Wenn Sie sich jetzt eigentlich in den vergangenen 10 Minuten gefragt haben, Alter, warum machen die beiden so verhustet und verschnupft überhaupt einen Podcast? Die ganz ehrliche Antwort: Wir haben ein neues Spirit Animal, das uns einfach in Sachen Arbeitsethik die Benchmark völlig neu gesetzt hat, was auch immer Benchmark auf Japanisch heißen mag, denn es ist die neue japanische Premierministerin Sanae Takaichi, falls ich das richtig ausgesprochen habe, vermutlich nicht, aber sie wird es nicht selber hören, um sich darüber zu beschweren. Das ist nämlich eine wirklich arbeitseifrige Frau. Wunderbare Episode aus ihrem ja gerade erst begonnenen Amtszeit. In Japan ist offenbar das Fax noch immer ein relevantes Arbeitsinstrument, aber weil bei ihr daheim das Fax nicht gegangen ist, mitten in der Nacht, und sie noch nicht in die Residenz der Premierministerin, beziehungsweise zuvor war es Premierminister, umgezogen ist, hat sie einfach um 3 Uhr in der Früh sich ins Auto gesetzt, ist dorthin gefahren und hat dann eben mit einer Regierungssitzung begonnen. Also sie ist fantastisch arbeitseifrig. Umgekehrt ist sie ein bisschen wenig feministisch, da unterscheidet sie sich von uns beiden, möchte ich auch ganz kurz erwähnen. Ja, das ist wichtig. Naja, sie überlegt nämlich zum Beispiel, ob sie überhaupt bei der Siegerehrung eines sehr großen Sumo-Turniers nun teilnehmen darf, denn Frauen menstruieren halt und die sollen als menstruierende Personen oder als Frauen, wie auch immer, nicht auf diesen heiligen Sand gehen. Da gibt es immer so eine ja durchaus absurde Regel für meine Dafürhalten, aber du bist ja Australien-Experte.
Der hat eine spirituelle Qualität, der Sand, aber wenn ich mich richtig aus meiner Schulzeit erinnere, war Menstruation eine der allerbeliebtesten Erklärungen, um nicht mitturnen zu müssen. Also vielleicht. Und ja, also diese dezidierte Nicht-Feminismus scheint das zu sein, womit man halt irgendwie eher konservativen Menschen eine Frau überhaupt verkaufen kann. Und die Arbeitsethik fand ich aber, sie hat das ja, glaube ich, auch gleich ihrem Volk mitgeteilt. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war die Formulierung, wir müssen alle Arbeitspferde werden und schuften bis zum Umfallen. Ich weiß nicht, ob man mit der Ansage in Österreich eine Wahl gewinnen würde. In Japan funktioniert es offensichtlich. Und wir zwar haben uns davon offenbar inspirieren lassen. Ja? Also Krankenstand ist, wir mögen ja Feministen sein, aber wir sind keine Weiche, ja. Wir gehen dorthin, wo es weh tut.
Zum Thema Arbeitseifer ist mir noch ein anderer Wirtschaftskammerfunktionär, der ehemalige Kärntner Wirtschaftskammerpräsident, eingefallen, der hat gesagt, nein, Kärnten brauchst kein Sabbatical, da arbeitet eh keiner bis zum Umfallen. Habe ich durchaus als schöne Analyse der Arbeitsmoral in seinem Bundesland empfunden. Muss man dazu sagen, ist aber sicherlich schon 12 bis 15 Jahre her, dass er das so gesagt hat.
Ja, eine völlig neue Kärntner Generation nachgewachsen, die uns jetzt wahrscheinlich im Akkord mit einem Shitstorm belegen wird, weil wir da solche Klischees verbreiten. Ja, und die neue Premierministerin hat aber auch gleich eine ziemliche Härteprüfung am Anfang auszustehen gehabt, nämlich einen Staatsbesuch von Donald Trump, der wieder in fast klassischer inzwischen Trump'scher Manier, also man kann das nachschauen, er ist während der Zeremonie ein bisschen verloren gegangen, die Premierministerin, die sich ja eigentlich sehr gut im Griff hat, aber als er einfach davon gewatschelt ist, während sie eigentlich die Hymne entgegengenommen haben, ist ja kurz buchstäblich der Mund offen stehen geblieben. Und dann ist sie in seinem etwas madammigen, beschleunigten Trippelschritt nach. In der Zwischenzeit hat aber schon irgendein weiterer uniformierter, säbeltragender Offizier versucht, ihn wie so ein Flugeinweiser mit einer höflichen Handbewegung wieder in eine andere Richtung zu lenken. Und letztlich haben sie dann eigentlich eine Ehrenrunde draht. Und das Ganze, ich meine, ich habe doch 3 Kinder gehabt, die waren alle 3-mal klein und sind in Flughäfen, Einkaufszentren und auch an Badestränden verloren gegangen. Das hat mich sehr stark an diese Szene erinnert. Also, der geht bitte, wo ist er jetzt schon wieder? Wart. Und ich finde, wenn sie das gemanagt hat, dann wird sie wahrscheinlich mit ihren Amtskollegen den anderen ans Recht kommen.
Ja, durchaus machbar. Du hast mir jetzt 2 Stichwörter geliefert. Ich habe ja noch ein Thema auf der Liste gehabt, da habe ich nicht gewusst, ob man es irgendwas einbringen kann, aber nachdem du schon Shitstorm und Ehrenrunde gesagt hast, das führt mich einfach zu einem gewissen Herrn Franz Toast hin. Ich habe den bis zum letzten Wochenende nicht gekannt, ganz viele andere Menschen wahrscheinlich auch nicht. Habe dann nachgelesen, war offenbar ein durchaus erfolgreicher Rennfahrer und später auch einmal ein sehr erfolgreicher Sportmanager, also Motorsportmanager, und arbeitet jetzt gelegentlich beim ORF als Kommentator und hat sich dazu, ja, zu einer Äußerung hinreißen lassen, die jetzt offenbar seine Kommentatorenkarriere komplett beenden könnte. Also ja, diese 15 Seconds Fame, die dann aber die Karriere kosten. Mir tut das schon jetzt ein bisschen leid, aber erzähl du mir über den Fall.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, weil ich natürlich zum Schutz meiner geistigen Gesundheit nicht Formel 1 schaue, dürfte es so gewesen sein, dass es einen Unfall gegeben hat, wo halt man jetzt da jemand mit 300 km/h einbaut, auch wenn die Fahrgastzellen recht stabil sind. Kein schöner Anblick, vor allem wenn es das eigene Kind ist. Und offenbar gab es einen Schnitt in irgendeine Fahrerbox und da waren die Mutter und also andere Verwandte des Verunfallten, wie man in der Schweiz sagt, der Verunfallte. Und die haben halt betreten geschaut und der Herr Tost scheint gesagt zu haben, da müssen die Mutis gar nicht so deppert schauen. Und der ORF hat sich dafür entschuldigt. Normalerweise Ende der Geschichte, vielleicht moderiert er weiter, vielleicht nicht. Aber für mich war interessant, dass dieser ganze Kulturkampf offensichtlich die Formel 1 erreicht hat, weil, und es sind in verschiedenen Medien dann Interesse aber weiter angeschaut, es geht eigentlich zu wie unter einer gezielten Provokation vom Herbert Kickl. Also es gibt die eine Fraktion, die sagt, da bitte mal wieder noch die Wahrheit sagen dürfen und die scheiß Linkslinken und alles wird zensiert und nichts darf man mehr sagen. Und da spielt vielleicht noch dieses Phänomen rein, das man auch Petromaskulinität nennt, also Menschen, die ihre Männlichkeit über Verbrennungsmotoren ganz stark definieren. Das ist auch in Österreich keine ganz unbekannte Spezies. In den Vereinigten Staaten hieß es noch besser, da gibt es die Coal Rollers, die bauen vorsätzlich die Rußfilter aus ihren Fahrzeugen aus und haben auch Events, wo sie vorsätzlich Abgase inhalieren, um zu zeigen, wie sehr sie auf Umweltschutz und Wokeness scheißen. Und ich glaube, in abgemilderter Form scheint das bei uns auch durch die Leserbriefspalten und Social Media Dinge zu gehen. Und ich bin doch beeindruckt, woran sich das mittlerweile alles entzünden kann. Ansonsten wünsche ich dem Herrn Tost nichts Böses und auch nichts Gutes. Ich habe bisher nicht gewusst, was es ihm gibt und werde das hoffentlich demnächst auch wieder so halten.
Also mein ganzer Beitrag zu der Episode wäre gewesen, dass ich nicht mehr weiß, ob es den Beruf des Boxenluders überhaupt noch gibt. Vielleicht sollte man doch einmal wieder Formel anschauen.
Gibt es den Beruf des Boxenluders noch? Das ist interessant, ja. Ja, vielleicht, da bleiben wir dran. We keep you updated. Das wäre eigentlich Petrofemininität, da könnten wir eine eigene Rubrik aufmachen.
Glaub nicht, dass diese Frauen es tatsächlich auf die Autos abgesehen hatten, als vielmehr auf die Einkommensbilanz der Fahrer.
Ja, aber ich glaube, man muss Motorsportbegeisterung, ich glaube, in der praktizierten Sexualität sagt man, vortäuschen.
Nein, ich glaube auch nicht, dass Nummern-Girls beim Boxen unbedingt auf Boxen stehen. Ich glaube, man ist einfach nur Beruf und den.
Mal einer tiefen Recherche unterziehen.
Zappalot, was ist denn da schon wieder los?
Die Klimakatastrophe. Sie kennen sich eh aus. Mittel und Wege kennt man. Was man davon umsetzen zu gedenkt, das wird aktuell bei der COP30 in Belém in Brasilien besprochen. Erstmal seit Jahren findet ja die UN-Klimakonferenz wieder in einem, sagen wir jetzt durchaus und zu diesem Zeitpunkt, demokratischen Rechtsstaat statt. Nicht wie so zuvor in autoritär regierten Ländern wie, nehmen wir mal, Aserbaidschan oder die Vereinigten Arabischen Emirate oder Ägypten als Beispiele. Und entsprechend kam es jetzt auch wieder einmal zu richtigen Demonstrationen, also richtig unter Anführungszeichen gesetzt. Es ist ein bisschen kompliziert, in einem Podcast, merke ich gerade, Anführungszeichen zu setzen. Denn dort kamen Vertreter indigener Völker und stürmten das Gelände. Ihre Argumentation in einem Satz zusammengefasst, all das, worüber ihr hier redet, da geht es eigentlich ganz und gar nicht um uns, obwohl wir unserem Lebensteil bzw. in unserem Lebensrealität am meisten bedroht sind. Ich persönlich bin ja auch immer ein bisschen am Rätseln, was macht man eigentlich bei so einem Klimagipfel? Weil, wie gesagt, die Fakten liegen am Tisch. Worüber soll so lang verhandelt werden, ist mir ein Rätsel.
Naja, ich meine, es gäbe schon konkrete Dinge und es wäre natürlich auch interessant, da mal im Protokolle Einschau halten zu können, was nicht passieren wird. Aber vielleicht bringt jemand so Fragen auf, warum ist eigentlich Schiffsdiesel steuerfrei? Warum ist eigentlich Flugkerosin steuerfrei? Warum subventionieren wir mit sehr hohen Beträgen die umweltschädlichsten Technologien, die gerade da sind? Und dann werden vielleicht andere sagen, weil wir das so wollen. Gusch. Und das wäre mal interessant zu schauen, wer was sagt in diesem Zusammenhängen. Also, dass natürlich die fossil energieproduzierenden Staaten alle massiv darauf drängen, das zu bremsen, zurückzudrängen, die mittlerweile in den Vereinigten Staaten heute die gesamte Regierung im Sack haben und im arabischen Raum meistens mit der Regierung identisch sind oder in Russland, das ist eh klar. Man könnte es, wenn man an Rhetorik interessiert ist, könnte man die verquasten Girlanden, die da gesprochen werden, weil pro forma bekennen sich ja alle, inklusive Katar und so. Na, natürlich, Klimaschutz ist schon wichtig, aber man darf halt nicht hudeln. Man darf nicht gleich das Kind mit dem Bade ausschütten. Und ich weiß nicht, da sind sicher auch Vertreter von fehlgeleiteten Industriezweigen wie der deutschen Automobilwirtschaft vertreten. Also ich glaube, die haben alle was zu reden. Also ich glaube, die bremsen wollen, haben den größeren rhetorischen Aufwand, aber sicher auch die größeren Budgets.
Ja, das stimmt. Wobei, nicht ein Fun-Fact, sondern einfach nur ein Fact entgegenhalten, der dann ab und zu mal wieder ein bisschen Zuversicht verbreitet, was ich aber manches Mal probiere in diesem Podcast. Mittlerweile sind Solarstrom und Windenergie, allerdings nur gemeinsam gerechnet, im Energiemix und im Verbrauch bereits vor Kohle als Energiequelle. Also immerhin einmal ein bisschen was. Man musste sich zwar vom 1,5-Grad-Ziel verabschieden, wobei man bei 1,5 Grad immer die Klammer aufmachen muss. Das ist ein globales Ziel. Wenn Sie so wie wir in Mitteleuropa wohnen, na, bedeuten 1,5 Grad globale Erwärmung circa 3 bis 5 oder sogar mehr Grad Erwärmung, weil wir kein Meer in der Nähe haben, das uns irgendwie abkühlen könnte. Also davon musste man sich ja verabschieden, aber wie gesagt, der Energiemix erlebt schon mindestens ein bisschen Weiterentwicklung in Richtung der Erneuerbaren. Wobei mit dem Schiffskerosin hast du was Wichtiges angesprochen, beziehungsweise dem Schiffsdiesel. Das ist ja einfach nur ein Randerlebnis aus der ganzen COP30, aber es ist ein wichtiges. Belém ist ja jetzt nicht unbedingt so eine Touristenmetropole. Wird übrigens, wenn die Berechnungen stimmen, im Jahr 2050 der zweitheißeste Ort der Welt sein, weil es dort einfach brodelt, sagen wir jetzt schon einmal so. Und die Stadt, die zwar mitten im Regenwald ist, selbst aber überhaupt keine Grünoasen im innerstädtischen Bereich hat. Das heißt, die kocht wirklich auf. Und um dort überhaupt genug Platz zu schaffen für all die Menschen bei der COP30 ist, gab es zwei Ideen. Die eine kam von Präsident Lula da Silva, und das kann man nachvollziehen, wenn man so wie er zuvor im Gefängnis gewesen ist, dass man sagt, ja, meine Güte, wer kein Zimmer findet, der muss eben unter Sternen schlafen. Haben dann nicht alle Leute so reizvoll empfunden. Deswegen brachte man Kreuzfahrtschiffe dorthin, um die dann als Hotel für die Tagungsdauer zu nutzen. Boah, kannst du nur sagen. Du vermutest ja, mehr als boah.
Ist ein bisschen eine absurdes Theaterpointe. Ja, und ich glaube, unter freiem Himmel schlafen, Moskitonetz würde ich dann in dem Fall versuchen, nicht zu vergessen.
Und jetzt wird's richtig, richtig, naja.
Donald Trump und die Mainstream-Medien, die sind ihm ja eigentlich wurscht, außer in jetzt einem konkreten Fall, da ging es nämlich um die BBC, denn nachdem Donald Trump sich beschwert hat, dass er in einer Dokumentation ein bisschen, sagen wir jetzt mal so, sehr verkürzt wiedergegeben wurde, beziehungsweise man kann auch sagen, der Bildschnitt sei so erfolgt, als hätte er unmittelbar zu einer Gewalttat aufgerufen, musste jetzt erst einmal der BBC-Chef seinen Boulder nehmen, und jetzt steht noch eine Slap-Klage im Raum. Und zur Erinnerung, das ist nicht das erste Mal, dass Donald Trump mit finanzieller Macht sich gegen Medien wendet. Er hat zum Beispiel bereits den CBS-Mutterkonzern Paramount auf 15 Millionen Euro verklagt. Da ging es darum, dass, sagen wir jetzt mal so, Kamala Harris im Wahlkampf zu wohlwollend dargestellt worden sei. Und auch ABC News wurde auf 13 Millionen Dollar verklagt, weil ein Moderator fälschlich behauptete, Donald Trump sei wegen Vergewaltigung verurteilt worden. Jetzt geht es tatsächlich noch mal ein bisschen was mehr, und zwar um 1,18 Milliarden Euro, auf die er die BBC vielleicht verklagen könnte. Ausnahme, sie entschuldigen sich noch und ein paar andere Bedingungen, die er gestellt hat. Übrigens, falls Sie sich fragen, was macht Donald Trump mit diesem ganzen Geld? Angeblich legt er es für die Präsidentenbibliothek zurück.
Ja, Die Donald Trump Präsidenten-Library, da würde man auch gerne mal reinschauen, was da zum Lesen ist. Wobei ich möchte schon noch dazu sagen, also auch diese was 13 oder 15 Millionen, die CBS bezahlt hat, das war ein Fall, den hätten sie niemals verlieren können. Da sind sie einfach zu Kreuze gekrochen, weil wieder ein Merger bevorsteht und der Chef der Behörde, die diese Merger genehmigt, was früher ein Formalakt war, ein aggressiver Trump-Kampfhund ist und ganz sicher kommuniziert hat, dass es keine Genehmigung gibt, solange die nicht zu Kreuze kriechen. Und dann ist irgendwie jeder, also ein zweistelliger Millionenbetrag vergleichsweise, blunzen. Ich glaube, bei der BBC geht es fast schon mehr ums Prinzip, nämlich ums Prinzip des Kampfes gegen jede Form von öffentlich-rechtlichem und in irgendeiner Weise zu korrekter Berichterstattung verpflichteten Medium. Ob das, ich habe jetzt auch nicht im Detail das nachgeschaut, ob das jetzt ganz sauber war oder nicht in dieser Doku. Die berühmte Rede, ich nicht nehme an, es geht um die, wo er kurz vor dem Kapitolsturm, ein paar Stunden davor, zu seinen Anhängern so, you have to fight like hell or you won't have a country anymore, you won't have a country. Und dann später hat er noch pro forma irgendwie, glaube ich, etwas gesagt, aber immer friedlich und liebevoll. Und der hat dann aber stundenlang dabei zugeschaut, begeistert, wie sie da das Kapitol verwüstet haben. Also, man kann das alles ist sehr, sehr breit berichtet worden, und dass du es einmal jetzt mit einem Abstand von mehreren Jahren einmal sozusagen auf ein paar entscheidende Punkte zusammenschneidest, erscheint mir jetzt nicht wahnsinnig manipulativ. Es gibt ja diese, und es gibt diesen eigentlich weltweit im Gleichklang, wenn man so die ganzen rechten Medien im deutschen Sprachraum, also der Hass auf jede Form von öffentlich-rechtlichem Rundfunk ist massiv und immer da, weil man ganz einfach nicht mehr korrigiert werden will, glaube ich. Also wenn du im Idealzustand hast, du eine Situation wie in den Vereinigten Staaten aus deren Perspektive, wo du ausschließlich kommerziell interessierte und parteiisch gesteuerte Medien hast und der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine Marginalie für Freaks ist. Und ich glaube, das ist die Idee dahinter, die BBC, also durchaus auch einiger beim Tory und wie heißt die Farage-Partei, Politiker, ja, die großes Interesse daran haben, auch im eigenen Land dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk das Kreuz, die Finger und die Zeichen zu brechen. Und ich glaube, da gibt es hinter den Kulissen ganz massive Machtkämpfe. Der BBC-Chef ist jetzt einmal zurückgetreten, um, wenn ich es richtig verstanden habe, Druck aus der Sache zu nehmen und seine Institution zu schützen. Schauen wir, was daraus wird.
Lass mich nur ganz kurz korrigieren, bevor wir einen von den netten Menschen, die uns auf Spotify immer wieder folgen und Kommentare schreiben, da die Korrektur anbringen würde. UKIP war die alte Partei von Nigel Farage. Ja. Mittlerweile ist er bei Reform UK. Also
genau.
Ist noch immer in der Tonalität, in der Zielsetzung, die heißen in der Regel Zerstörung, das Gleiche, aber war dann anderen Namen.
Ja, aber wird auch ganz massiv von Elon Musk unterstützt. Und ich nehme an, in der Grokipedia steckt der Herr Farage günstiger aus als in der Wikipedia, was auch der Zweck. Das heißt, ich glaube, ein verwandter Zweck.
Kann ich mir durchaus vorstellen. Wobei es könnte ja sein, dass sich mittlerweile für Donald Trump die Welt ein bisschen weiterentwickelt hat, denn er taucht ja jetzt auch tatsächlich samt seinem Namen in den Epstein-Files auf. Daraus wird jetzt zumindest mal geschlossen, dass es nachvollziehbar sei, dass Donald Trump auch Zeit mit einem Mädchen in einem Zimmer verbracht hat im Umfeld dieses pädokriminellen ehemaligen Investors Jeffrey Epstein. Was die in dem Zimmer gemacht haben, weiß man natürlich nicht, weil dazu lassen jetzt die zumindest so weit durchgearbeiteten Files keinen Aufschluss. Ich glaube, das ist jetzt mal ein bisschen eine neue Sorge, die Donald Trump hat, und vor allem, was sie kurios gefunden hat, aber fetten Shoutout an Kollege Fabian Schmidt, er hat es auch geschafft, dort einen österreichischen Namen in diesen Files zu finden.
Oh! War,
ja, du hast es noch gar nicht gewusst.
Nein, bin heute drüber gestolpert. Also nicht drüber.
Sebastian Kurz ist dort auch zu lesen. Also der E-Mail-Verlauf da ist auch unglaublich verworren.
Aber der damit nicht noch minderjährig, der Kurz?
So ein Kurs, der tut und lacht gleichzeitig, meine Güte, das tut weh.
Das nein, kommt nein, Martin, gut, warte.
Sebastian Kurz war zu diesem Zeitpunkt Bundeskanzler der Republik Österreich und Heinz-Christian Strache sein Vizekanzler. Also es handelt sich ums Jahr 2017. Er war da schon großjährig, volljährig, all das dergleichen und auch angelobt. Ja. Gut, ich habe es jetzt geschafft, das Thema so rein zu moderieren, dass wir überhaupt nicht mehr in die Ernsthaftigkeit kommen. Reden wir dann einfach nächste Woche über die Epstein-Files, dann geht es uns vielleicht stimmlich noch ein bisschen besser und dann hört sich's nur dann.
Und vielleicht warten wir ein bisschen mehr schon und ja, wir werden das wieder mit der gebührenden Seriosität dir viel vom international guten Ruf dieses Podcasts ausmacht, bewältigen.
Ja, und um die Seriosität zu wahren, ein Sprecher von Kurz dementiert da jedwegen Zusammenhang in die Richtung, dass er irgendwie irgendwen hätte treffen wollen, der wie auch immer nur in der Nähe von Kriminalität zu verorten wäre. Sei jetzt nicht nur der Vollständigkeit halber, sondern auch des Medienrechts wegen und überhaupt, sei einfach mal gesagt. Wenn man aktuell 193 cm groß ist, dann kann es sein, dass man einfach nicht wirklich einen Lauf hat. Harald Mara ist zum Beispiel so groß, aber auch Karl Habsburg ist durchaus stattlich, groß aufgewachsen, ist ordentlich geschossen, sagen wir mal jetzt mal so. Denn der hat jetzt einfach mit den, ja, man kann es nicht wirklich sagen, es sind jedenfalls keine Kronjuwelen, aber es sind zum Beispiel vielleicht auch noch nicht wirklich die Privatjuwelen. Er hat jedenfalls ein bisschen ein Thema mit Juwelen, die jetzt aufgetaucht sind in einem Safe in Kanada. Er ist dann zum Spiegel gegangen und zu den New York Times. Jetzt hat natürlich auch Österreich ein bisschen reagiert und hat sich gedacht, das sind sicherlich ein zweistelliger Millionenbetrag wert. Damit könnte man ja vielleicht nicht ganz das Budget sanieren, aber ein bisschen was rausholen geht immer. Deswegen will Vizekanzler Andreas Babler prüfen lassen, wo es trotzdem überhaupt damit auf sich. Und Karl Habsburg, ja, der sieht sich ja schon, würde ich jetzt mal sagen, als Kern des geozentrischen Weltbilds noch immer. Der hat jetzt da ein bisschen ein Problem damit. Aber reden wir, würde mal sagen, ein bisschen zuerst über dieses Thema des Fiorentinas. Hast du überhaupt von der Existenz dieses Steins bzw. Edelsteins gewusst?
Nein, hat offensichtlich keine tragende Rolle gespielt in Mantel und Degen und ähnlichen Filmen, wo es um ganz, ganz rare. Der rosarote Panther war mir zum Beispiel deutlich geläufiger. Ne, wenn in der Zwischenzeit nachgeschaut, Donald Trump ist lediglich 1,90, sagt Wikipedia, sonst hätten wir ihn in diese Reihe mit einfügen können.
Ja, aber Probleme hat er trotzdem, muss ich jetzt einfach einmal sagen.
Aber 20
zu den größeren Problemen.
Probleme heißt ja.
Als Problemlöser hat sich jetzt übrigens ein gewisser Herr Ulrich Habsburg-Lothringen aufgeboten. Das ist ein Forstwirt aus dem Lavantal. Auch wenn er Habsburg-Lothringen heißt, muss man dazu sagen, der kehrt jetzt nicht zum Kern der Kaiserfamilie, sondern ist toskanische Linie. Falls Sie wissen wollen, die abgebogen sind, lesen Sie es in einem guten Buch nach.
Also sagen wir so, bei Wiedereinführung der Monarchie müssten ein Schiebeleid sterben, bevor der Kaiser wird.
Ich glaube sogar, dass er gar nicht irgendwie in der Thronfolge vorkommen würde. Okay. Also es gibt ja immer wieder die Behauptung, Alphonse Minster of Bouillie steht auf Platz 138 der britischen Thronfolge und ich glaube, der Herr Ulrich Habsburg-Lothringen muss da noch weit, weit, weit hinten weiter eingereiht werden. Sollte, wie gesagt, dieser Fall eintreten, dass das Kaiserhaus wiederkommt, dass die dann statt Alexander von der Bellen in der Hofburg regieren, dass wir dann vermutlich auch wieder andere Münzen prägen müssten in diesem Land. Also da wäre schon mal ein Rattenschwanz hinten nachgezogen, würde ich jetzt mal behaupten. Aber der Herr hat auch mal gesagt, ja, man soll natürlich alles prüfen und dann soll man aber auch noch dazu prüfen, ob das Adelsaufhebungsgesetz nicht gleich mitgekantet werden könnte, weil er würde jetzt gern wieder seinen Adelstitel führen. Und ich muss sagen, ich finde das ein bisschen geschichtsvergessen. In einer Zeit, wo die Schere zwischen Arm und der Kategorie Harald Mara immer weiter aufgeht, da jetzt noch eine weitere gesellschaftliche Abgrenzung einzuführen, das halte ich jetzt nicht für zielführend, um in dieser Gesellschaft irgendwie ein bisschen was voranzutreiben und progressiv reinzubringen. Und umgekehrt muss ich auch fragen, ist das jetzt wirklich das größte Problem, das wir in diesem Land haben, dass wir jetzt die Debatte vielleicht noch aufstoßen würden? Persönlich habe da eine sehr, sehr festgefahrene Meinung, aber du bist ja manchmal weiterdenkend als ich, was das alles bewirken könnte.
Na, also ich muss sagen, also die Wiedereinführung der Monarchie ist keines meiner Kernanliegen und ich würde sagen, es gibt ja noch so einen kleinen monarchistelnden Zirkel, für die ist im Herzen ja der Kaiser immer noch der Kaiser, so ähnlich wie eine Bekannte von mir war unlängst sehr baff, als sie am Nebentisch in einer Kärntner Konditorei gehört hat, sie eine Dame sagen, sie muss jetzt noch zur Landeshauptfrau, und sich dann herausgestellt hat, dass Claudia Haider damit gemeint war. Also ich glaube, es gibt Kreise, die einfach gewisse Veränderungen gar nicht erst zur Kenntnis nehmen, und denen muss man nicht auch noch formal entgegenkommen.
Ja, das sehe ich auch so. Ich meine, vielleicht wird es die Wirtschaft ankurbeln. Es gab ja auch in Großbritannien durchaus eine Industrie, die davon gelebt hat, die Queen und den Union Jack und dergleichen mehr jetzt einmal so Staatsinsignien ein bisschen so in Ramschläden zu verhökern. Aber dafür hätten wir ja eigentlich Mozart, Klimt und ähnliche, oder?
Ja, wir haben es vielleicht einfach nicht offensiv genug angegangen. Also ich meine, ich finde, Van der Bellen hat ja durchaus so was Knuffeliges, also den, da hätte man schon, weiß nicht, Puppeln machen können oder vom Hund oder Hofburg Schokozigaretten oder solche Sachen. Ich glaube, da sind einfach nur die Möglichkeiten nicht ganz ausgeschöpft worden.
Ja, das sind jetzt unternehmerische Perspektiven, die lassen wir Ihnen offen, nachdem wir heute eh schon ganz viel über Wirtschaftskämmerer und Unternehmer gesprochen haben. Vielleicht greift das ja jemand auf. Ich würde mir jetzt sagen, dann Thema dann bitte an Thomas Maurer und mich richten.
Ja, ich glaube, mit Mara-Fanshirts würde ich jetzt nicht anfangen. Da würde ich noch ein bisschen abwarten.
Ja, aber vielleicht könnte er noch irgendwann mal kultig werden. Nein, ich glaube nicht.
Also, du meinst so auf die Osteosporen, so, dass man irgendwie auf Rührung und sich denkt, war arg, aber man kann nicht wegschauen und so.
Könnte sein. Also Harald Mara steht auf Bon Jovi. Zumindest habe ich ihn mal bei einem Bon Jovi-Konzert gesehen.
Aber ich glaube, Harald Mara, der Ozzy Osbourne der österreichischen Unternehmervertretung, ist besser als Titel als der Bon Jovi. Bon Jovi, finde ich, kann nichts. Aber Entschuldigung, ich möchte nicht billig einen Shitstorm provozieren.
Nein, ganz gar nicht. Wenn Sie einen ordentlichen Bon Jovi Shitstorm lesen wollen, klicken Sie in der Geschichte rein. Ich habe vom besagten Konzert dann auch noch eine Konzertkritik geschrieben. Die war übel, aber so war es halt einfach. Und damit entlassen wir Sie jetzt. Sollten Sie noch andere Links in unseren Shownotes verfolgen wollen, da gibt es zum Beispiel auch einen zum Abo der Kleinen Zeitung oder zu den nächsten Terminen von Thomas Maurer und natürlich alle Geschichten, über die wir besprochen haben, beziehungsweise ein paar wesentliche Reisen, die da auch noch drinnen an. Ich glaube, ich gehe mir jetzt niederlegen. Und vielleicht auch einmal die Nase putzen. Was machst du?
Ich glaube, ich tue genau das Gleiche, mehrere hundert Kilometer von dir getrennt.
Tschüss und schleicht euch!